Hier ist der Deutschlandfunk. Am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres übertragen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Alexanderkirche in Wildeshausen. Die Predigt halten Pfarrerin Beatrix Konokiewicz, Pfarrer Lars Löwensen und Pfarrer Markus Löwe.
Mehr Respekt, mehr Achtung voreinander wünschen sich viele Menschen. Sie sind genervt vom Streit in ihren Familien, in der Politik und in den sozialen Medien. Wie kann man eigentlich im Frieden miteinander leben? Und was können Menschen dabei von Gott erhoffen? Friede fehlte auch zu der Zeit, als Martin Luther die Bitte um den Frieden in Töne fasste, die gerade angeklungen sind. Verleih uns Frieden gnädiglich, Herr Gott, zu unseren Zeiten. Es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott, alleine. Frieden fehlte auch, als Jesus in seiner Bergpredigt den Menschen zusprach: Selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Auch heute sehnen sich Menschen nach Frieden. Und der Sehnsucht nach Frieden wollen wir in diesem Gottesdienst nachgehen. Unfrieden benennen und Spuren des Friedens suchen.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, der der Friede ist. Im Namen des Sohnes, der uns Wege zum Frieden gezeigt hat. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns mit seiner Kraft und Vielfalt zur Liebe des Nächsten ruft. Amen. Das folgende Lied, da wohnt ein Sehnen tief in uns, finden Sie in den Freitönen, dem Liederbuch zum Reformationssommer 2017 unter der Nummer 25.
Seit jeher sehnen sich Menschen nach Frieden. Dieser Wunsch wird in Liedern zum Ausdruck gebracht, aber auch in Gebeten. Der 85. Psalm beschreibt eine Hoffnung, wie Frieden aussehen kann, wenn er von Gott kommt.
Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs.
Der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast.
Der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns.
Hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns.
Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für?
Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann?
Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil.
Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet.
Dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in ihrem Lande Ehre wohne.
Dass Güte und Treue sich begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen.
Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe.
Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge.
Gott, wie oft denken wir, mit Frieden ist es schon getan, wenn wir keinen Streit anzetteln. Keine Weitsicht, sondern enge Grenzen verstellen uns die Sicht und wir merken, wie sehr wir dein Erbarmen brauchen.
Gott, wir möchten einfach nur in Frieden leben, wissen aber nicht wie. Wir haben alles versucht und wissen nicht mehr weiter. Wir fühlen uns ohnmächtig und suchen den Ort, wo wir Zuflucht finden. Stärke uns, erbarme dich.
Meine ganze
Gott, wie viel Vertrauen geht in Auseinandersetzungen kaputt? Ängstlichkeit bestimmt dann unser Handeln. Stärke das Vertrauen von uns Menschen zueinander und zu dir. Erbarme dich.
Guter Gott, die Sehnsucht bleibt. Wir suchen Geborgenheit, suchen Orte, die uns Frieden schenken. Verwandle uns und schenke uns Plätze, die vom Erbarmen zueinander geprägt sind.
Thank you.
Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei Herr und Dank für seine Gnade. Darum lass nun und nimmermehr uns fühlen kann kein Schaden. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist uns Friedung und Erlass, ein Väter tun ein Ende.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Lasst uns beten. Wir kommen zu dir, Gott, so wie wir sind, mit dem Unfrieden, den wir in unseren Herzen haben, den wir erleben in unseren Familien, am Arbeitsplatz, in unseren Klassengemeinschaften. Schenke uns Formen des Zusammenlebens, die von Güte, Vertrauen und gegenseitigem Respekt geprägt sind. Dies bitten wir dich im Namen deines Sohnes, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Frieden. Was verstehen eigentlich unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden darunter? Was verbinden Sie damit? Was bedeutet Frieden für Sie? Liliana und Phil lesen Beispiele.
Frieden bedeutet für mich, zu Hause den Geschwisterstreit aufzulösen.
Frieden bedeutet für mich, wenn zwei Mannschaften zum Beispiel nicht kämpfen und sich vertragen.
Frieden ist Waffenstillstand und Pazifismus, friedvolle Konversation.
Gemeinschaft ist wichtig für Frieden.
Frieden bedeutet, harmonisch miteinander zu leben.
Frieden ist, wenn man nett ist und nicht eben beleidigt, wenn nicht aggressiv ist oder wenn man sich streitet und sich verträgt. Sagt man, es ist jetzt Frieden zwischen uns.
Frieden ist für mich, wenn Menschen sich nicht viel Sorgen machen müssen. Kein Mord, keine Körperverletzung. Und wenn man mal mit wem nicht auskommt, dann ist das so.
Frieden ist, wenn man in jeder Bedingung miteinander auskommt.
Wenn wir Frieden haben, sind wir fröhlich und fühlen uns sicher in Gemeinschaft.
Frieden bedeutet Gleichberechtigung, alle Menschen zu akzeptieren, nicht zu mobben, alle leben im Einklang.
Menschen, die diese Welt verbessern wollen, stiften Frieden.
Das sehe ich viel zu selten, nicht in Nachrichten und um mich herum. Mir scheint, Unfriede herrscht auf der Erde.
Der Auswahlchor singt das Lied »Unfriede herrscht auf der Erde«.
Thank you.
Ich wäre bei der sogenannten Bergpredigt gerne dabei gewesen. Ich hätte Jesus gerne persönlich gehört. Wenn ich die Seligpreisungen lese und höre, ist eine Kraft zu spüren, die mich fasziniert. Sie stehen bei Matthäus im 5. Kapitel in den Versen 1 bis 11. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wir bekennen unseren Glauben mit dem Lied »Ich glaube an den Vater«.
Wir haben die Seligpreisungen der Bergpredigt gehört und unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden gefragt, was sie mit dem Wort selig verbinden, was es für sie bedeutet. Liliana und Phil lesen für uns Beispiele.
Selig sein bedeutet, sich von Gott geachtet, geliebt und gesegnet zu fühlen.
Innerlich vollkommen losgelöst zu sein.
In der Kirche gesegnet werden, dann ist man selig.
Selig sind Leute, die auf mich ruhig rüberkommen und nicht aggressiv oder hibbelig sind. Einfach ruhig.
Selig ist, wenn man für etwas Leidenschaft zeigt, wenn man etwas mitfühlt, wenn man mit der Seele dabei ist, wie beim Fußball, zum Beispiel ich bei Schalke.
Selig hat etwas mit Leidenschaft zu tun.
Selig ist, wer versucht, ein wenig weniger feindselig anderen gegenüber zu sein.
Selig bin ich, wenn ich meinen Trecker fahren kann.
Abends am Stall alleine sein und die Ruhe mit meinem Pony genießen. Das ist Seligkeit.
Wenn ich mit Gott im Reinen bin, bin ich selig.
Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen, sagt Jesus in der Bergpredigt. Momente, wo sie sich selig fühlen, davon haben die Konfirmandinnen und Konfirmanden gesprochen. Und mir klingt dazu noch die Liedzeile von eben in den Ohren. Ich glaube an die Liebe, die einigt, was uns trennt. Sie spricht mir aus der Seele und berührt mein Herz. Ich bin nämlich aus tiefstem Herzen davon überzeugt, dass ein Frieden möglich ist. Ein Frieden, der uns glücklich macht, weil wir einander achten und schätzen, auf Gemeinsamkeiten schauen und nicht das Trennende in den Mittelpunkt stellen. Ein Frieden, in dem jeder das hat, was er braucht und jede so leben kann, wie sie will, eben wie es sich für alle gut anfühlt, wo niemand Machtinteressen durchsetzt, sondern alle sich umeinander sorgen und miteinander teilen. Ein himmlischer Zustand. Meine Güte, ganz schön naiv, diese Träumereien. Ja, ja, der Himmel auf Erden, klar, das Paradies. Schau dich doch mal um, Beatrix, höre ich. Wo geht das denn tatsächlich schon friedlich zu? Da wird sich absolut nichts gegönnt. Weder im Kleinen noch im Großen. Das fängt doch schon im Kinderzimmer an und endet, ja, wo soll denn das alles noch enden? Jesus sieht hin, nimmt wahr, spricht in seinen berühmten Seligpreisungen der Bergpredigt Lebenssituationen aus seinem Umfeld deutlich an. Situationen, die zu Unfrieden führen, soziale Ungerechtigkeiten, persönliche Schwierigkeiten. Und er macht Mut, sich der Situation zu stellen. Selig sind, sagt er nämlich. Ein besonderes Wort, dieses selig. Paradiesisch, göttlich vielleicht sogar, wurde doch das griechische Wort für selig, Makarioi, nämlich ursprünglich nur im göttlichen Zusammenhang gebraucht. Mit einem Funken Gottes im Herzen kann ich mich der Situation stellen und alles daran setzen, alles dafür tun, dass sich die Lebenssituation zum Frieden wendet. Frieden hier auf der Erde mit unseren so vielfältigen, bunten Persönlichkeiten, in unseren Kulturen, unterschiedlichen Interessen. Frieden geschieht sicherlich nicht einfach so. Wir müssen uns schon um Frieden bemühen, hinschauen, vermitteln, füreinander im Miteinander daran arbeiten. Nicht für sich selbst, um im Mittelpunkt zu stehen, um groß dazustehen, um Recht zu haben, um der oder die Beste zu sein, sondern um des Friedens willen, wie Jesus ihn lebt. Ein Frieden, in dem jeder und jede zu seinem und ihrem Recht kommt und in Würde lebt. Nur so verbreitet sich der Friede, wird Gottes Funke weitergetragen. Ich erlebe in meinem Alltag, dass dem so vieles entgegensteht. Neid, Streit, Egoismus. Ich frage mich, wie es möglich ist, dass Menschen einander so sehr verletzen können. Manchmal fehlen mir einfach die Worte. In alten Zeiten war der Ausdruck die finsteren Mächte geläufig. In gotischen Kathedralen finden wir hässliche Fratzen aus Stein gehauen, die das Böse abwehren. Vor Augen habe ich die Drachenköpfe an Notre Dame in Paris. Es ist also schon von alters her bewusst, wie zerbrechlich Frieden ist, wie bedroht das Zusammenleben und wie stark dennoch unsere Hoffnung auf Frieden ist. Ich bin immer noch überzeugt, dass Frieden möglich ist. Wenn die Macht der Liebe, die Liebe zur Macht überwindet, wird es Frieden geben. Das soll Jimi Hendrix gesagt haben. Oder mit anderen Worten, es öffnet sich der Horizont, wenn Glaube, Liebe, Hoffnung bei uns einziehen, weil der Himmel bei uns wohnt.
Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Da höre ich auch gleich noch mit, Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich eine Person auf deine rechte Backe schlägt, biete ihr die andere auch da. Auch auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, aber ich stelle mal die provokante Frage, ist das nicht unglaublich einfältig, weltfremd und naiv? Gerade vor ein paar Wochen hatte ich genau darüber eine Diskussion und der Tenor meines Gegenübers war, das macht doch niemand. Wenn mich jemand schlägt, dann würde ich mich doch wehren. Ich lasse mich doch nicht verprügeln. Das kann doch Jesus nicht gemeint haben. Hat er da nicht recht? Er sagte, und wenn man das vielleicht im Kleinen machen kann, spätestens auf der Gesellschaftsebene funktioniert das doch nicht oder auf der Staatenebene. Ich kann doch dem Aggressor nicht freien Lauf lassen. Unrecht muss doch bestraft werden. Denn das ist doch so mit der Toleranz. Wenn ich mich auch noch gegenüber dem Intoleranten tolerant bewege, dann wird die Toleranz am Ende abgeschafft. Denn die Intoleranten übernehmen dann die Macht und dann spätestens ist Schluss mit der Toleranz. Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt. Für viele ein Aufruf zur konsequenten Friedfertigkeit, zum konsequenten Pazifismus. Niemand wehrt sich mehr. Wir stecken die Schläge ein, um unser Gegenüber von seinem falschen Weg abzubringen. Ganz ehrlich, da lacht sich mein Gegenüber doch ins Fäustchen. Einfacher könnte er es doch gar nicht haben. Hat Jesus das wirklich gemeint? Beim rechte Backe, linke Backe geht es nach Meinung der meisten Menschen, die die Bibel professionell auslegen, auch nicht um eine gesamtgesellschaftliche Formel. Hier wird kein Staat zum Gewaltenverzicht aufgefordert. Vielmehr geht es um persönliche Rechtsstreitigkeiten. Als rechthändiger Mensch kann ich anatomisch bedingt gar nicht anders als dem anderen auf die rechte Wange schlagen, wenn ich die Innenhand benutze. Das galt zur damaligen Zeit als besonders ehrrührig und demütigend. Und schnell hätte es an einer hitzigen Auseinandersetzung zu einer Eskalation der Gewalt kommen können. Aber Jesus unterbricht mit seiner Aufforderung genau diese Spirale. Und er zeigt, ich behalte meine Ehre und Würde, indem ich selbst handelnd bleibe, ohne zur Gegengewalt zu greifen. Und durch die überraschende Pause, die nun entsteht, kann das Gegenüber hoffentlich über sein eigenes Handeln nachdenken und kommt vielleicht zur Vernunft. Doch das setzt voraus, dass wir ein vernünftiges Gegenüber haben. Sollte das nicht der Fall sein, dann brauchen wir einen gut funktionierenden Rechtsstaat, der seine Bürgerinnen und Bürger vor den Übergriffen von sadistischen und psychopathischen oder sonst wie aus der Spur gelaufenen Menschen schützt. Denn bei der aller Feindesliebe, die Jesus auch gepredigt hat, muss doch den Nächsten und die Nächste lieben, auch heißen, ihn und sie vor der Willkür und den Übergriffen anderer Menschen zu schützen. Alles andere wäre zynisch und menschenverachtend. Doch auch für den Staat ist es gut, dass es Christinnen und Christen gibt, denn die wissen davon, dass wir mehr von der Versöhnung leben, dass Frieden stiften unser Auftrag ist. Und das kann eben auch mal heißen, dass man nicht blind auf sein eigenes Recht pocht, sondern um der Versöhnung und des Friedens willen auch mal auf sein Recht und damit auf eine weitere Eskalation der Gewalt verzichtet. Doch es bleibt ein schwerer Weg und nicht alle wollen ihn anscheinend mitgehen. So können wir letztlich nur immer wieder bitten, gib Frieden, Herr, gib Frieden. Gemeinsam singen wir aus dem evangelischen Gesangbuch das Lied 430, Gib Frieden, Herr, gib Frieden.
und jedem Freude gönnten, wie Feind er uns auch sei. Die Gedanken des Liedes klingen nach und die Spannung und die Gegensätze zwischen naiv und realistisch mit Blick auf den gewünschten Frieden, sie sind wieder da. Und die Spannung zwischen diesen beiden Polen ist auch mir wohl vertraut. Frieden stiften, freundlich sein, die Position der anderen und des anderen verstehen und natürlich nachgeben, um des lieben Friedens willen. Wie häufig habe ich selbst dabei schon gedacht und empfunden, jetzt reicht es, mir wird es zu viel. Du hast jetzt schon so häufig nachgegeben. Jetzt muss auch mal die andere Seite einen Schritt auf dich zumachen. An diesem unversöhnlichen Punkt und friedlosen Punkt hilft mir die dritte Strophe des Liedes mit ihrem Blick, der mich für Gott öffnet. Du selbst bist, was uns fehlt. Gott selbst fehlte bisher in meinen Gedanken. Menschen verändern ihr Verhalten, wenn sie sich verantwortlich wissen für ihr Verhalten und ihre Taten. Sie leben anders, wenn sie sich als Geschöpf Gottes verstehen. Der Gott der Liebe und des Friedens ist nämlich derjenige, der sich auf unser Leben ganz eingelassen hat. Im Lied heißt es so: Du hast für uns gelitten, hast unseren Streit erwählt, damit wir leben könnten. Aus der Verantwortung vor Gott nehmen wir die Welt und den Mitmenschen anders wahr. Die Nächste, den Nächsten und mich selbst sehen wir als ein geliebtes Geschöpf mit vielen guten Möglichkeiten. In der Verantwortung vor Gott sehen wir aber auch sehr klar, welche schwierigen Seiten und negativen Möglichkeiten wir Menschen haben. Beides gehört zu uns Menschen. Mit dieser Ambivalenz, mit diesen beiden gegensätzlichen Möglichkeiten zu leben, ist Aufgabe und Anspruch eines Lebens in Verantwortung vor Gott. Selig sind die Friedenstiften. Ich denke, dass Jesus die Menschen damals und uns heute mit diesen Sätzen herausfordern wollte und will. Wir sollen schon jetzt mit ganzem Herzen auf das setzen, was er als das Reich Gottes beschreibt. Schon jetzt die Sehnsucht nach einem Leben zu spüren, das nicht mehr bedroht ist von der Macht des Bösen und der Aggression. Und noch mehr. Die Sehnsucht danach, über diesen Zustand des Unfriedens hinauskommen zu können und das Reich Gottes mitten unter uns zu spüren. Häufig ist an dieser Stelle unser erster Impuls: Da müssen wir doch was machen, tun, aktiv werden. Aber der Einzige, der uns wirklich helfen kann, ist der Schöpfer selbst. Gott, wie er sich in Jesus Christus gezeigt hat, ist der Friede an sich. Und Friede ist hier wirklich umfassend gemeint. Es ist weniger die Abwesenheit von Krieg und Streit, sondern vielmehr ein Zustand, der weit über einen Waffenstillstand hinausführt. Es ist ein aktiver Zustand des Friedens. Und dieser Friede braucht nicht den Krieg vorher, sondern kommt den Auseinandersetzungen zuvor. Aber ist das nicht wieder zu idealistisch, zu naiv gedacht? Ja, vielleicht ist es das, weil das Reich Gottes kein Dauerzustand unter irdischen Bedingungen ist. Wir brauchen Vereinbarungen und Gesetze zwischen Menschen und zwischen Staaten, um Leben zu schützen und zu ermöglichen. Ich verstehe es so, dass Jesus uns herausfordert, als Individuen mehr zu wagen, mehr zu hoffen und mehr zu lieben. Frieden zu wagen und sich dafür einzusetzen, ist eine Form, zum Kind Gottes zu werden. Es gibt Momente, in denen das schon aufblitzt und aufscheint. Als ich Anfang Juni das erste Mal wieder mich mit meinen Konfi-Gruppen präsent treffen konnte, war dies für mich ein solcher Moment. Wie lange hatten wir uns nur online gesehen? Im Stuhlkreis, vor der Alexanderkirche, auf der Rasenfläche, den direkten Austausch über das Thema Frieden zu pflegen und und die warmen Strahlen der Sonne zu spüren, für mich war es ein seliger Moment. Oder als wir Ende September das erste Mal wieder Abendmahl feiern konnten, mit den neuen Einzelkelchen, war auch dies für mich ein solcher Moment. Das Brot des Lebens für dich, der Kelch des Heils für dich. So häufig habe ich diese Worte gehört und zugesprochen. Aber jetzt hatten sie etwas ganz Neues. Wenn wir das Brot des Lebens teilen, in Jesu Namen, heißt es im nächsten Lied, dann ist der Geist des Friedens unter uns. Amen.
Lasst uns beten. Gott, der du der Friede bist, in deinem Sohn hast du uns gezeigt, was es heißt, Feinde zu lieben, Versöhnung zu stiften und Schritte des Friedens zu gehen. Wir bitten dich, begleite mit deinem Geist alle Menschen, die zum friedlichen Dialog, zu Verhandlungen in Kriegsgebieten und zur Einstellung von Kampfhandlungen beitragen. Wir denken an die Menschen in der Ukraine, in Afghanistan, in Syrien, Mali und in vielen Konflikten abseits der medialen Öffentlichkeit und rufen zu dir: Deinen Frieden gib uns, Herr.
Gott, der du der Friede bist. Wir sind dankbar für alle Menschen, die sich in unserem Zusammenleben für ein gerechtes und gewaltfreies Miteinander engagieren. Schenke uns Worten und Taten, die deiner Friedensbotschaft neuen Raum und Weite verleihen. In Konflikten zeige uns die Möglichkeiten, wie wir wieder aufeinander zugehen können. Wir rufen zu dir: Deinen Frieden gib uns, Herr.
Oh, my Lord, it's my
Gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns geschenkt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns um den Segen Gottes bitten und singen. Sie in diesen Tag und in die kommenden Tage als Gesegnete. Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham. Der Segen des Sohnes, der Friedensstifter Selige genannt hat. Der Segen des Heiligen Geistes, der uns Kraft zum Frieden schenken will. Segne, begleite und behüte sie. Amen.
Sie hören den Deutschlandfunk. Am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres übertrugen wir einen evangelischen Gottesdienst aus der Alexanderkirche in Wildeshausen. Die Predigt hielten Pfarrerin Beatrix Konokiewicz, Pfarrer Lars Löwensen und Pfarrer Markus Löwe. Die kirchliche Leitung hatte Pastorin Sarah Oltmanns, die redaktionelle Verantwortung Pfarrer Frank Michael Theuer. Wenn Sie jetzt mit der evangelischen Kirchengemeinde in Wildeshausen sprechen möchten, können Sie dort bis ca. 13 Uhr anrufen. Die Nummer lautet 04431 2449. Noch einmal 04431 2449.